Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Schmelztiegel mit Christus fortsetzen können und wir haben den Untertitel Eine unzerstörbare Hoffnung. Wir werden den Tag des Herrn erleben. Er kommt und deshalb wollen wir bestehen, wenn er erscheinen wird. Er ist jetzt mit uns in dem Prozess der Läuterung, damit wir dann im Speisopfer bringen können in Gerechtigkeit. Das heißt, dass wir ihn erwarten, mit der Frucht der Arbeit, die er uns gegeben hat, mit den vielen Seelen, die erlöst worden sind durch unser Arbeiten, durch unser Vorbild, die wir ihm dann in Reinheit und Heiligkeit darstellen werden. Was ist die Unreinigkeit? Es ist ein Zustand des Geistes, nämlich in der Lüge sein, im Selbstbetrug. Die Reinigkeit, die Reinheit bedeutet, in der Wahrheit sein. Das ist der Zustand des Geistes, der rein ist. Nun, wir müssen dafür die Funktionen des Geistes des Menschen kennen. Wir müssen wissen, wie er aufgebaut ist und wie er funktioniert. Er hat wie alle Dinge einen Eingang und einen Ausgang. Und er hat Bedürfnisse. Er hat Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit. Und diese muss er aus einer Bedürfnisquelle holen. Die bietet ihm diese Bedürfnisse als eine Information an, die glaubt er und bringt sie in den Geist. Sie bietet ihm aber auch eine Bindung an, das tut der Geist mit Vertrauen. Aus dieser Bindung und aus der Aufnahme der Information trifft der Wille des Geistes die Entscheidung. Diese Entscheidung geht natürlich in den Körper, weil alles, was wir entscheiden, geht in unseren Körper, weil der Geist kann ohne Körper nichts tun. Die erste Reaktion des Körpers sind die Emotionen und danach kommen Tun, Reden, Arbeiten. Alles, was wir mit unserem Körper tun, tut unser Geist in dieser Reihenfolge. Jetzt ist die Frage, was entscheidet alles im Geist? Und das ist sein Zustand, ob er in der Wahrheit ist, ob er weiß, wer er ist. Weiß er, wer er ist, dann ist automatisch Gott seine Liebesquelle, die einzige Quelle, aus welcher er sich ernähren kann. Er braucht zu Gott eine Bindung und den Glauben, damit er aufnimmt, das, was Gott ihm gibt. Hat der Geist einen Zustand der Lüge, ist er in dem Zustand, dass er denkt, er sei ein Gott, dann hat er automatisch eine falsche Liebesquelle, Satan und die Menschen, und er glaubt deren Worte und er bindet sich mit Vertrauen an diese. Und jetzt kommt die Hitze des Schmelztiegels an die Liebesquelle. Dort setzt die Hitze an. Und wenn wir in der Lüge sind und unsere Liebesquelle verschwindet, dann kommt der Geist in einen Zustand der Gefangenschaft. Er kann ja nicht ohne Liebesquelle leben. Also muss er jetzt Zwang ausüben über das, was mit der anderen Person geschehen ist oder was die andere Person getan hat. Und dieser Zwang führt im Körper zu negativen Emotionen und zu Schmerzen und Krankheit. Das ist der Prozess, der passiert durch die Hitze. Die Hitze setzt an, damit wir erkennen, an wem wir gebunden sind und wessen Worte wir annehmen. Und je nachdem, was da verloren geht, sind wir in Depression, in Krankheit und in Schmerzen. So, die Hitze muss uns helfen, den Irrtum unseres Herzens erkennen. Das ist der Zustand, den wir erkennen müssen, damit wir ihn austauschen mit dem Zustand der Wahrheit. So, das ist das, was wir letztendlich verstehen müssen, weil das ist die Essenz aller Dinge. Und jetzt müssen wir wissen, was ist das, was den Irrtum am meisten triggert? Weil das ist das, was wir sehen und verstehen müssen. Und was den Irrtum am meisten triggert, ist entweder die Information, die er aufnimmt, oder die Bindung, das heißt die Person, an die er gebunden ist. Das sind die Dinge, die den Irrtum im Menschen triggern. So, nehmen wir uns die Information erstmal vor. Es ist das Gegenteil der Bedürfnisse des Geistes. Der Geist lebt also aus der Information, der Wahrheit, der Gerechtigkeit und all der guten Bedürfnisse, die Gott uns gegeben hat. Und jetzt führt ein Antibedürfnis uns zum Trigger. Das heißt, wenn wir das aufnehmen, dann führt das in unserem Geist zum Protest. Es ist so, wie wenn wir eine Nahrung essen, die nicht schmeckt, die nicht gemacht wurde für uns. So nehmen wir das, was am ersten kommt, nämlich die Lieblosigkeit. Zur Lieblosigkeit gehört natürlich, könnte man sagen, alle Dinge, aber eines der Dinge, die zur Lieblosigkeit gehört, ist die Ablehnung. Die Ablehnung eines Menschen, der in der Lüge ist, von Seiten seiner Liebesquelle, ist das, was seine Not am meisten zeigt. Es gibt nichts Größeres für den Menschen, als von seiner Liebesquelle, von der er erwartet, angenommen zu werden oder angenommen zu sein, er abgelehnt wird. Das sieht er als größte Lieblosigkeit. Deshalb, als Jesus in die Welt kam, kam er und musste genau das erleben, was das Schwerste ist für einen Menschen zu erleben, nämlich die Ablehnung. In Johannes Kapitel 1 steht es so schön geschrieben: Er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Jesus erlebte die Ablehnung der Ablehnung. Das heißt, er hatte diese Menschen geschaffen. Sie sind abgefallen. Sie sind in dem Irrtum geboren. Er kommt, um sie davon zu befreien. Und jetzt lehnen sie das ab. Sie lehnen ihn ab. Und er muss in dem Zustand der Wahrheit bleiben. Weil hätte er jetzt von seiner Mutter angeborene Natur benutzt, dann hätte er das nicht ausgehalten. Dann hätte diese Menschen, genauso wie sie ihn abgelehnt hätte er sie auch abgelehnt. Aber er hat es nicht getan. Weil er lebte aus der Natur seines Vaters. Egal welcher Trigger ins Leben Jesu kam, er hat sie alle erfahren. Sie sind an ihm nicht vorbeigegangen. Aber sie konnten das nie herausbringen, dass es aktiviert wird, weil er lebte in der Wahrheit seines Vaters. Wurde er abgelehnt? Hat er das nicht persönlich genommen? Er hat gesagt, wer mich ablehnt, lehnt meinen Vater ab. Als er ans Kreuz genagelt wurde, hat er das nicht persönlich genommen, sondern hat gesagt, mein Vater wird gekreuzigt. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat die Trigger der Ablehnung, alles, was man ihm angetan hat, hat er überwunden. Das heißt, in seinem Leben hat die Hitze, die er erfahren hat, gezeigt, dass er in der Wahrheit ist. Wir erinnern uns, dass die Hitze zwei Dinge hervorbringt. Sie bringt hervor den Zustand des Geistes. Und sind wir jetzt in guten Umständen, dann sieht man auch den Irrtum nicht, weil auch der benimmt sich gut. Wird er angenommen, nimmt er an. Wird er geliebt, liebt er zurück. Normalerweise reagiert er auf das, wie der andere zu ihm ist. Hat er aber jetzt die Not, dass er genau das Gegenteil erlebt von dem, was sein Bedürfnis ist, dann ist der Geist, der im Zustand der Lüge ist, in einer Not. Er nimmt sich selbst gefangen, weil er will ja die Liebesquelle dazu bringen, dass sie ihn annimmt. Ist er in der Wahrheit, dann hat er mit dem, was die Menschen ihm antun, kein Problem. Das heißt, Es geht ja nicht an ihm vorüber, dass er es nicht wahrnimmt, aber er bewertet es aus der Wahrheit heraus als eine Ablehnung dessen, dem er gehört. Nämlich, er gehört Gott. Wenn ich Gott gehöre und abgelehnt oder lieblos behandelt werde, dann habe ich kein Problem, weil ich sage, Herr, sie lehnen dich ab, sie behandeln dich lieblos. Ich stelle ihn ja nur dar. Das sind die zwei Dinge. Entweder bringt die Hitze die Wahrheit heraus oder die Lüge. Sie bringt auf jeden Fall das heraus, was da ist. Weil niemand kann in der Hitze etwas anderes herausbringen, außer das, was die Hitze angeht. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht die Umstände, die das, was in uns ist, herausholen, angreifen, sondern diese Umstände als Gott gegeben sehen und an uns selbst arbeiten. Kommt aus uns die Lüge heraus, dann sind wir dankbar und zerstören sie. Kommt aus uns die Wahrheit durch die Hitze raus, dann sind wir dankbar, dass wir in der Wahrheit sind. Jeden Tag erlebe ich Menschen, die mit der Not der anderen zu tun haben. Eines der Dinge für die Frau, die verheiratete Frau, ist besonders, wenn sie von ihrem Ehemann abgelehnt wird. Und es ist so erstaunlich zu sehen, wie schlimm der Betrug ist, wie stark er den Menschen oder die Frauen an ihre Männer binden. Und ob die Männer gut sind oder weniger gut, sie halten irgendwie fest. Und wenn es dann nach Jahren erst zu einer Scheidung oder zur Ablehnung kommt, dann führt das zu einer großen Katastrophe, zu einer großen Offenbarung, dass man so viele Jahre in einem Irrtum gelebt hat. Nun, das ist aber Gnade, dass man das sieht. Die Schwierigkeit ist nur, dass der Stolz dann auch wiederum kommt und sagt, du kannst doch nicht jetzt 35 Jahre dich getäuscht haben oder 60, ich weiß ja nicht, wie viele Jahre wir in der Täuschung sind. Und dann gibt es einen Kampf, den wir erkennen müssen und in unserem Verstand erledigen. So lasst uns es als etwas Gutes ansehen, wenn wir in der Hitze sind und Dinge an uns herantreten, die uns fordern. So die Ablehnung, die Lieblosigkeit, die Bedrängnis, wenn uns jemand zu etwas zwingen will, wenn er uns bedrängt, wenn er uns verfolgt, das triggert unseren Geist, in welchem Zustand er ist. Ist er in der Lüge, dann muss er sich natürlich schauen, wie er sich rettet von dem Bedränger. Ist er in der Wahrheit, sagt der Herr, das ist deine Sache, das ist deine Arbeit zu tun, nicht meine. Ich muss wissen, er kann mich ja nicht bedrängen, außer du erlaubst es ihm. Und wenn er mich bedrängt, dann kommt es zum Guten. Ich muss ja darauf nicht reagieren. Ich kann darauf liebevoll und frei reagieren. Dann ist eines der großen Dinge, die den Irrtum im Geist triggert, das ist die Ungerechtigkeit. Alles, was ungerecht ist, was der Geist als ungerecht wahrnimmt, geht gegen sein Bedürfnis. Und ist er jetzt in der Lüge, dann sagt er, ich werde ungerecht behandelt. Ist er in der Wahrheit, dann erlaubt er, dass das Unrecht geschieht. Wir haben in der Lektion diese zwei Beispiele von dem Habakuk und dem Hiob. Und ja, was stört denn den Habakuk oder was ist da im Lande, dass er zu Gott geht und ihn anruft und sagt, Herr, hilf. Wir lesen in Habakuk Kapitel 1 ab Vers 2. Herr, wie lang soll ich schreien und du willst nicht hören? Wie lang soll ich zu dir rufen über Frevel und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich Mühsal sehen und siehst den Jammer zu? Raub und Frevel sind vor mir, es geht Gewalt über Recht. Darum ist das Gesetz ohnmächtig und keine rechte Sache kann gewinnen, denn der Gottlose übervorteilt den Gerechten, darum gehen verkehrte Urteile. Das muss uns im Innersten erregen, wenn wir sehen, was da draußen geschieht. Und das war der Zustand des Volkes Gottes, den der Prophet anmahnt. Und er fragt, wie lange? Er macht das so ähnlich wie der Elia. Als er sieht die Not seines Volkes, bittet er Gott, dass es nicht regnet 3,5 Jahre im Land, damit das Volk wach wird. Er bittet Gott, dass er eingreift. Der Habakuk macht dasselbe. Er sieht den furchtbaren Zustand des Volkes Gottes. Und er sagt, Herr, wie lange? Auch wir haben in diesen letzten 2,5 Jahren etwas erlebt, das wir vorher noch nie erlebt haben. Etwas, was uns wirklich getriggert hat. Ich denke, wäre es nicht um die Medizin gegangen, hätte es mich wahrscheinlich nicht wirklich berührt. Aber da es ja um die Gesundheit geht und Gott mich zum Arzt gemacht hat, hat mich das mitten ins Herz getroffen. Und ich war erstaunt. Nicht so sehr über den Staat und die Welt, was da draußen passiert, aber ich war erstaunt über den Zustand der Gemeinde. Und es hat mich zerrissen. Es hat mein Ich so getriggert wie noch nie davor, wie noch nie in so einer Situation. Und wäre dann damals der Urteilsspruch gefallen worden, wäre damals das gewesen, dass ich nicht die Chance bekommen hätte, das zu erkennen und zu ändern. Was wäre aus mir geworden? Aber Gott ist gut. Er hat diese Krise gebracht, damit ich und du erkennen, wer wir sind. Und ja, wir haben Ablehnung erlebt, wie noch nie. Wir haben die Lieblosigkeit unserer Geschwister, der Pastoren und der leitenden Gemeinde erlebt. Wie nie zuvor habe ich sie erlebt. Und es hat in mir herausgebracht, was in mir falsch ist. Und ich war häufig krank. Warum? Weil mein Zustand meines Geistes mich betrogen hat. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass er das gebracht hat und dass er sich Zeit gelassen hat, um bewusst zu werden, dass das nicht die richtige Haltung ist. Ich hatte nicht die Haltung des Habakuks oder die Haltung Elias, sondern ich hatte die Haltung eines Richters, einer, der möchte, dass Gericht kommt, dass Gericht stattfindet. Das war meine Haltung. Der Prophet Habakuk und der Prophet Elia wollten, dass etwas geschieht, aber um der Erlösung der Menschen willen. Und das zeigt, dass sie in der Wahrheit waren, als sie das, was sie baten und erflehten, von Gott. Ja, der Zustand, wie sie ihn sahen, war richtig. Wie wir es sehen, ist richtig. Nur, dass wir es auf uns beziehen, das ist falsch. Gott antwortet dem Habakuk und sagt, ja, ich werde Gericht halten. Und er gibt ihm auch die Hoffnung und sagt, der Gerechte wird aufgrund seines Glaubens leben. Der, der im Zustand der Wahrheit ist, der wird leben. Und dann im Kapitel 2 sind die Wehes über die, die in dem Irrtum sind, aufgrund dessen, was da geschieht im Land. Und er gibt die Warnungen. Wehe, wehe, wehe dem. Das sind die, die das sehen. Und er weiß, dass es in dem Verlauf schwierig sein wird, auch für ihn. Und er sagt, ab Vers 16 in Kapitel 3, weil ich solches höre, bebt mein Leib, meine Lippen zittern von dem Geschrei, Eiter geht in meinen Beinen und meine Knien beben, dieweil ich ruhig harren muss. Bis auf die Zeit der Trübsal, da wir hinaufziehen zum Volk, das uns bestreitet. Denn der Feigenbaum wird nicht grünen und wird kein Gewächs sein an den Weinstöcken. Die Arbeit im Ölbaum fehlet und die Äcker bringen keine Nahrung. Und Schafe werden aus den Hürden gerissen und werden keine Rinder in den Ställen sein. Da beschreibt er den Zustand, der noch auf uns wartet. Aber was, wie reagiert er? Er sagt, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Denn der Herr ist meine Kraft und wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich auf meinen Höhen führen. Das ist der Stand in der Wahrheit eines Menschen, der die Lüge entfernt hat. Hiob ist ein anderer Fall. Auch er erlebt das Unrecht. Bei ihm geht es noch tiefer wie bei allen anderen. Er wird von Gott sozusagen allein gelassen. Der Habakuk, dem antwortet Gott. Der Hiob muss auf die Antwort Gottes eine recht lange Zeit, und die Zeit kommt manchmal einem sehr lange vor, wenn man unter Leid steht. Der Hiob muss eine recht lange Zeit warten, bis Gott ihm antwortet. Aber er antwortet ihm und er eröffnet ihm sein Wissen. Wohlgemerkt, Hiob hatte nicht die Lüge. Er kannte nur nicht, dass um die Gerechtigkeit zu beweisen, um zu beweisen, dass man in der Wahrheit ist, das Unrecht erdulden muss. Und als Gott ihm das erklärt hat, war Hiob zufrieden. Und es tat ihm leid, dass er in Unwissenheit geredet hat. Aber in allem, was Hiob getan hat, hat er nicht gesündigt. So, wenn wir Lug und Betrug begegnen, wenn Zwang herrscht, wenn die Taten der Liebesquelle das Gegenteil sind als das, was unser Bedürfnis ist, dann wird der Zustand unseres Geistes getriggert. Es gibt aber auch die Bindung. Die Bindung, wenn die Wegnahme der falschen Quelle. Wenn also ich von der Quelle, an der ich hänge, durch Vertrauen, ich selbst binde mich an sie, wenn ich von dieser Person getrennt werde. Entweder zieht sie weg oder es entsteht eine Scheidung oder eine Kontaktunterbrechung oder der Tod. Egal was passiert, der Mensch, der in der Lüge ist und sich an diese liebenden Menschen gebunden hat, der geht langsam zugrunde. Wenn Kinder den Kontakt zu ihrer Mutter unterbrechen, dann zerreißt das Herz der Mutter, weil es ist genau das Gegenteil, was sie erwartet. Ist sie in der Lüge, muss sie sich zerstören. Ist sie in der Wahrheit, erlaubt sie dem Kind, so zu sein, wie es will. Stirbt jemand von unseren Lieben, dann müssen wir mit, dann sind wir hineingerissen, weil wir sind ja dann sie gebunden durch die sündige Natur. Dann müssen wir die wieder zum Leben erwecken. Und das ist unmöglich. So, es gibt also diese zwei grundsätzlichen Trigger, weil der Geist hat nur zwei Dinge, wodurch er sich an die Liebesquelle bindet. Die Aufnahme der Information im Sinne des Glaubens und die Bindung durch Vertrauen. Deshalb kommt er ins Schwanken, wenn die Taten der Liebesquelle nicht stimmen oder wenn die Liebesquelle nicht mehr da ist. Ist man in der Wahrheit, steht man nicht auf die Taten anderer. Die Taten anderer dürfen sein, wie sie wollen, weil man bezieht sich nur auf das eigene Tun. Dann ruht man in seiner Liebesquelle Gott. Und die kann einem niemand nehmen. Aber sollte es so geschehen wie bei Hiob, dann wird die Wahrheit dennoch durchhalten. Bis zu dem Tag, wo Gott die Not löst und sagt, es ist geschehen. Wenn wir jetzt all dies so betrachtet haben, so kommt jetzt das zustande, nämlich dass wir im Verstand, wo Gott uns die Wahl der Gnade gegeben hat, alle diese Ereignisse abwägen müssen. Ist der Verstand nicht zugänglich, die Dinge zu erkennen, dann gibt es keine Hoffnung für den Menschen, weil er muss im Verstand erkennen den Zustand, in dem er sich befindet. Und im Verstand ablehnen, ans Kreuz bringen den Irrtum und ihn ersetzen mit der Wahrheit. Wir brauchen den Zustand der Wahrheit, zu wissen, dass wir durch Christus ein neues Leben haben. Und dieses neue Leben ist die Wahrheit über uns selbst. Wir sind Gottes Kinder durch ihn. Und jetzt sind wir unterwegs mit Christus. Der Weg fängt recht breit an. Aber je näher wir gehen, je enger wir mit Christus wandeln, wird der Pfad immer enger. Warum? Die Enge des Pfades, könnte man sagen, ist der Schmelztiegel. Es wird heißer. Warum? Weil hier am Eingang hast du noch viel Gepäck auf deinen Wagen und auf deinen Pferden. Du hast noch vieles, was du mit dir mitnimmst. Das geht um das Bild des Irrtums im Herzen. Der bindet dich an die Dinge des Lebens und an die Umstände und will, dass er sie steuert. Deshalb muss der Pfad, wenn wir mit Christus wandeln, enger werden. Und ich muss Schritt für Schritt den Irrtum erkennen und entfernen und ihn mit der Wahrheit ersetzen. Nun, das ist ein Geisteskampf, das ist eine Geistesübung. Das ist das, was der Geist lernen muss. Und was den Weg so schwierig macht, ist, dass du nicht mitkriegst, dass du vorwärts kommst. Das heißt, wenn der Weg immer enger ist, weißt du ja nicht, bin ich jetzt wirklich vorwärts gekommen? Und in all diesem Kampf, je mehr wir sehen durch Christus den Irrtum unseres Herzens, muss etwas im Verstand des Menschen geschehen. Und das ist, er muss Hoffnung haben, dass das Ziel erreichbar ist. Er braucht den Glauben. Die Hoffnung ist ein Teil des Glaubens. Der Hebräerbrief beschreibt das so, Hebräer Kapitel 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht, des, dass man hofft und nicht zweifeln an dem, das man nicht sieht. So, die Hoffnung ist die, die mich trägt. Ich sehe ja das Ergebnis nicht. Ich sehe auch den nächsten Schritt nicht. Aber ich weiß, dass ich Gott habe, dass ich weiß, ich bin das Kind meines Vaters. Dann ganz egal, wie groß die Schwierigkeit liegt, in der ich bin, ich habe die Hoffnung, dass ich sie gut überstehen werde. Das Schwierigste in diesem Kampf ist, dass wir verzagen könnten. Dass wir auf uns selbst schauen könnten und sagen, wow, ich komme gar nicht vorwärts. Nein. Wir verzagen nicht, weil wir wissen, der Weg muss enger werden. Ich muss meinen Irrtum erkennen. Deshalb bin ich dankbar, dass er hervorkommt. Ja, es wäre schön gewesen, ich wäre schon vor der Krise fertig gewesen. Aber welche Gnade bietet uns die Krise, dass wir nicht mehr mit dem Umstand kämpfen, dass wir nicht mehr versuchen, das, was andere tun, uns darauf zu konzentrieren, sondern nur noch auf das, was wir zu tun haben. Und wenn wir sehen unsere Not, wir sehen, das kann menschlich nicht geschehen, dass wir vorwärts kommen, dann brauchen wir die Hoffnung. Und wir brauchen sie nicht nur einmal. Ich muss jeden Tag Hoffnung üben und glauben, dass ich das Ziel des Weges erreiche. Alles, was mich trägt, ist eine unzerstörbare Hoffnung. Ich werde es schaffen, weil ich kämpfe ja nicht allein, ich bin ja unterwegs mit Christus. Er kann den Kampf für mich nicht kämpfen. Er gibt mir nur den Weg vor, er ist vor mir diesen Weg gegangen. Er hat jede Etappe durchgemacht, durch die ich gehe und hat ein Mittel geschaffen, womit ich, wenn ich es übernehme, die Wahrheit, die Erkenntnis, wer ich bin, damit ich vorwärts komme. Jeden Tag brauche ich die Hoffnung, dass es gelingen wird. Jeden Tag muss ich wissen, am Ende werde ich auf dem Weg ankommen und in die Realität des neuen und ewigen Lebens eintreten. Ohne Hoffnung ist der Kampf verloren. Ohne Hoffnung hätte ich nichts, weil ich sehe ja nichts. Der Glaube sieht ja nichts. Er weiß aber, dass das, was er nicht sieht, dennoch da ist. Wir hoffen und wir wissen von denen, die vorausgegangen sind, von unserem Heiland, dass sie es erreicht haben. Und so gehen wir Schritt für Schritt. Und die Hoffnung, die nicht zerstört werden darf, geht mit uns. Am Ziel angekommen, ist der Verlass auf irdische Liebesquellen verschwunden. Da ist nur noch dieses Seil und nichts mehr unter unseren Füßen. Die Füße bedeuten das Verlassen auf Menschen, das Verlassen auf das Irdische. Es liegt, also der Boden, der Weg ist das. Und am Ende zeigt sich, dass nichts mehr da ist. Auf Gott allein vertrauen wir. Das ist, was wir erreichen wollen. Das völlige Vertrauen auf Gott. Deshalb lasst uns die Hitze, die uns ankommt, nicht befremden. Lasst uns die Situation, in der wir sind, und es wird so werden, wie Gott es beschrieben hat. Der Feigenbaum wird keine Feigen haben. Aus den Ställen werden die Lämmer gerissen und der Rinderstall wird leer stehen. Ich aber und du, die wir im Glauben leben, werden uns freuen und fröhlich sein, denn wir wissen, am Ende des Weges steht die Erlösung aus all diesen Schwierigkeiten, weil Gott dem Ganzen ein Ende setzen muss. Und wir haben das Vorrecht, da durchzugehen und mit unseren Augen zu erleben, das Kommen unseres Heilandes. Lasst uns deshalb nie aufgeben auf diesem Weg. Egal, was kommt, lasst uns die Hoffnung, dass wir es schaffen, festhalten, bis wir die Realität erleben. Amen.